Schließlich wollen sie ja nicht. Oder wie man doch mehr Frauen in medizinische Führung bringt. Warum ich das Thema Frauen in medizinischer Führung viel, viel größer sehe und das in den Kontext von einer gesamtgesellschaftlichen Transformation stelle, erfährst du hier und heute.
Herz-Hirn-Haltung, der Podcast für Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen, die mehr wollen, als nur zu funktionieren. Ich bin Neurologin Anne Brzezinski. Das Leben in Krankenversorgung und Forschung kenne ich wie meine Westentasche. In diesem Podcast bekommst du kluge Gedanken, mit denen du zur Gestalterin deiner Arbeitswelt wirst. Du willst ehrliche Einblicke und echte Lösungen? Dann bleib dran.
Yay, du bist wieder bei Herz und Haltung dabei. Heute ist die Podcast-Folge über einen Talk, den ich auf der DGN 2025 gehalten habe. Da ging es um mehr Frauen in Führungspositionen und ich habe mich mit meiner Speaker-Coachin Ellen Gürtler auf diesen Vortrag vorbereitet. Für mich was Neues gemacht, also ein Vortrag, der jetzt so im wissenschaftlichen Kontext irgendwie auf jeden Fall anders ist, also nicht so mit so vielen Folien und irgendwie so Fakten und die trägt man dann so vor, dass die Zuhörenden mal wenigstens nicht einschlafen und wenn man das erreicht hat, dann ist es eigentlich ein guter Talk gewesen, sondern irgendwie so ein bisschen was anderes, was Bewegenderes. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich auf die Bewertung vom Podcast. Und jetzt seid ihr quasi alle nochmal live mit dabei, wie ich diesen Talk halte. Den gibt es übrigens auch noch, wer auf der DGN dieses Jahr war. Den gibt es live noch im Audio- und im Videoformat bei den Vortragsnotizen von der DGN. Also da könnt ihr auch nochmal quasi in den echten Vortrag rein, wenn euch das interessiert. Aber jetzt seid ihr ja gerade hier und da kriegt ihr den Vortrag gerade nochmal von mir, ganz persönlich jetzt in diesem Moment. Eine Szene aus meinem Personalgespräch an einer Uniklinik im Jahr 2021. Die aktuelle befristete Stelle läuft im Sommer aus. Ich eröffne meinem Vorgesetzten, dass ich schwanger bin. Aufgrund der Corona-Situation kann ich von meiner Forschungsstelle nicht zurück auf eine klinische Stelle. Seine Reaktion? Aber Frau Brzezinski, dann ist es doch das Beste. Ich stelle Sie gar nicht ein. Ich bin geschockt. Zweites Kind, Fachärztin, noch 2 Paper bis zur Habilitation. Reif für die Oberarztstelle? Offenbar nicht. Der Schmerz saß tief und wie viel Lust ich auf eine Führungsposition gehabt hätte, das habe ich während der Vorbereitung für diesen Vortrag nochmal intensiv gespürt. Ich habe mein Kind bekommen, aber der Unimedizin bis heute den Rücken gekehrt. Mein Vortrag heute? Schließlich wollen sie ja nicht. Oder wie man doch mehr Frauen in medizinische Führung bringt. Ich stehe also heute vor Ihnen als Frau in verschiedenen Positionen. Als eine Frau, die die Stelle wollte und nicht bekommen hat. Als eine Frau, deren Karriere durch eine geschlechtsspezifische Diskriminierung einen abrupten Wandel genommen hat und all jenen eine Stimme gibt, die Ähnliches erfahren haben. Als Coachin, die viele Frauen begleitet, sich die Chancen zu erarbeiten, die ihnen zustehen. Und die dabei oftmals viel Gegenwind verspüren. Ich blicke heute mit Ihnen auf 3 Aspekte der Debatte um Frauen in Führungspositionen. Diskriminierung, Zeitgerechtigkeit und Innovationsdruck. Mein erster Punkt, Diskriminierung, ja, gibt's wirklich. Sie kennen die Zahlen beinahe auswendig. Etwa 70% der Medizinstudierenden sind weiblich und unter den Oberärztinnen sinkt die Zahl auf 30%. Und nur 14% der Chefärzte sind Frauen. Wie kommt das? Was ist dafür verantwortlich? Und was daran können wir verändern? Meine Geschichte, so individuell sie auch sein mag, ist beispielhaft für viele Frauen und ihre eigene Geschichte. Das zeigen auch unsere eigenen Zahlen, die Annika Menger und Inga Nilsson von Neurologinnen Netzwerk erhoben haben. In unserer Umfrage Neurologinnenkarrieren, die kürzlich in der DG Neurologie veröffentlicht wurde, geben von 260 befragten Frauen 28 an, dass ihnen eine bereits zugesagte Oberarztstelle nach dem Äußern eines Teilzeitwunsches wieder entzogen wurde. Konkret heißt das, eine bereits als tauglich befundene Frau wird aus dem Posten wieder entfernt. Solange Annahmen wie mit Kindern Karriere machen geht nicht oder Teilzeit, wir brauchen doch Vorbilder, die alles geben oder das hält sie doch auf Dauer eh nicht durch, präsent sind in unseren Köpfen, geht die Tür zu. Dabei herrscht oftmals quasi ein Neglect dafür, dass diese Form der Diskriminierung überhaupt existiert. Nehmen wir an, die Entscheider sind überwiegend männlich. Sie konnten durch die Karrieretüren gehen, durch die sie wollten, oft unbehelligt und meist sogar bejubelnd von einem unterstützenden Umfeld. Sobald aber eine Frau offenbart, dass Partnerschaft und Kinderwunsch für sie ein Thema sind, schließen sich oft genau diese Türen, durch die die Frau gerne gegangen wäre. Doch was heißt das jetzt für sie, die sie hier sitzen, als Frau, als Mann, als Vorgesetzte, als Entscheiderin? Werden sie Male Ally? Werden sie sich über ihre eigenen Privilegien bewusst und nutzen sie sie gezielt dafür, Veränderungen möglich zu machen? Hören sie Frauen zu? Geben sie aktiv Raum an Frauen in Meetings, auf Konferenzen, in Diskussionen und holen sie andere Männer an Bord? Diese Empfehlungen stammen übrigens von einem Mann, Martin Speer, Autor des Buches »Wenn die letzte Frau den Raum verlässt«. Experte unseres offenen Impulsevents bei Neurologinnen Netzwerk gemeinsam für mehr Frauen in Führungspositionen mit über 100 Teilnehmenden und Lars Timmermann in der Schirmherrschaft. Veränderung hier heißt, was denken Sie? Wie kommen Sie zu dieser Annahme? Und könnte es auch anders sein? Hier kann jede und jeder sofort aktiv werden und zur Veränderung beitragen. Der zweite Teil. Was ist Zeitgerechtigkeit und warum Geschlechtergerechtigkeit ein Teil davon ist? Frauen wollen Teilzeit. Warum? Weil sie in den allermeisten Fällen noch zusätzliche Sorgearbeit übernehmen. Dabei denkt man zunächst an Kinder und pflegebedürftige Angehörige. Und viele dieser Aufgaben sind zeitaufwendig und im Verantwortungsbereich von Frauen geparkt. Dabei ist unbezahlte Sorgearbeit das Rückgrat unserer Gesellschaft und spiegelt sich aber nicht in Erwerbs- oder Rentenerlös wider. Und in der Zeitarmut fehlt dann auch noch die Möglichkeit, sich politisch und auch berufspolitisch zu engagieren. Theresa Bücker, Autorin des Spiegel-Bestsellers »Alle Zeit«, formuliert es so. Der Zugriff auf die Zeit ist eine Frage von Macht und Freiheit. Wer hat Zeit, gegen Bezahlung zu arbeiten und wer nicht? Wer hat Zeit, für seine Interessen einzutreten? Zeit ist kein Luxus, sondern durch und durch politisch. Dabei wird Sorgearbeit nicht nur im Privaten erledigt, sondern auch auf der Arbeit. Und fast immer findet sich eine wunderbar qualifizierte, mütterliche Seele, die sinnstiftend findet für die gute Stimmung, Gemeinschaft und Zugehörigkeit im Team aktiv zu werden. Geschirrspüler ausräumen, Geburtstagskarte für den Kollegen besorgen, Weihnachtsfeier vorbereiten. Wie wichtig! Wer sorgt für das soziale Schmiermittel? Das wissen wir alle. Wenn das Miteinanderarbeiten besser läuft, steigt auch die Produktivität, die Fehlerquote nimmt ab und die Patientensicherheit nimmt zu. Überlegen Sie mal, wer in Ihrem Team übernimmt diese Rolle. Ich zitiere wieder Martin Speer mit seinem Rat an die Männer. Machen Sie mehr Sorgearbeit. Wenn Sie also das nächste Mal eine frische Kaffeetasse aus dem Teamzimmer holen, überlegen Sie mal, wer macht hier eigentlich den Geschirrspüler leer? Und wenn Sie sich dabei ertappen, wie Sie denken, Weihnachtsfeier, das kann ja Frau Meier machen, dann überprüfen Sie, ob wirklich nur die Frauen für diesen Job geeignet sind. Und ja, auch wir Frauen dürfen überprüfen, warum diese Aufgabe jetzt primär bei einer Frau oder bei einem Mann geparkt werden soll. Mein dritter Punkt: New Work, Disruption und Innovationsdruck. Und was hat das mit den Frauen zu tun? Das Gesundheitswesen steht vor einer unermesslichen Flut an Problemen. Die Bevölkerung altert und wird kränker und pflegebedürftiger. Weniger Beitragszahler bei den Krankenkassenbeiträgen, dafür explodierende medizinische Möglichkeiten. Fachkräftemangel nicht nur bei den ÄrztInnen, sondern auch in der Pflege, beim Assistenz- und beim therapeutischen Personal. Verfügbarkeit ist also ein Riesenthema auf dem ersten Gesundheitsmarkt, also dem Markt, auf dem Krankenhäuser, Praxen und Krankenkassen agieren. Gleichzeitig entsteht durch den Mangel an Verfügbarkeit ein riesiger Markt, der zweite Gesundheitsmarkt. Die DM-Markttochter Scleo bietet beispielsweise Augengesundheitsscreening für 14,95 Euro an und ihr ist es bei dem Betreten dieses zweiten Gesundheitsmarktes erstmal egal, dass sie dort auf regulative Grauzone trifft. Disruptives Potenzial läuft sich also warm am Spielfeldrand. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Und viele Innovationen werden zu uns rüberschwappen, ohne dass wir gefragt worden sind. Was hat das jetzt nun mit Frauen in Führung zu tun? Wenn eine Frau sagt, ich kann so nicht arbeiten, Präsenzkultur, Hierarchie, nein, nicht in dieser Lebensphase. Ich brauche einen Remote-Arbeitsplatz und einen Arbeitsplatz, an dem ich meine Präsenzpflichten flexibler und gestückelter einbringen kann. Dann spricht sie letztlich einen Innovationsdruck an das Krankenhaus aus. Und diese Innovation muss im Kontext großer gesellschaftlicher Veränderungen gesehen werden, als etwas, was dem System Krankenhaus letztlich flexible Strukturen liefert, mit denen es auf die vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit reagieren kann. Denn der zweite Gesundheitsmarkt wird mehr und mehr zur Konkurrenz des ersten Gesundheitsmarktes, auch in Konkurrenz um ärztliche Mitarbeitende. Es ist also eine zunehmende wichtige Frage, wie sich das Thema New Work in den ersten Gesundheitsmarkt integrieren lässt. Und es sind viel häufiger die Frauen, die diese Frage stellen, weil sie im Jonglieren mit ihrer Zeit, im Gerangel mit Verfügbarkeit und Aufgaben diese Frage häufiger stellen müssen. Wenn wir sagen, nein, das geht nur in 100% Vollzeittätigkeit, dann bedeutet das, wir lehnen 45-80% der angebotenen Arbeitskraft ab und resultieren damit in 0% Arbeitskraft. Wenn die Realität ist, 3/4 der Medizinstudierenden sind weiblich, dann können wir so tun, als wäre das nicht so, und weiter unsere Chefarztpositionen mit Männern besetzen. Wir können aber nicht an diesen 3/4 vorbei. Und anstelle die männliche Nadel im Heuhaufen zu suchen, wäre es doch eine Überlegung wert, ob unter 10 Frauen 2 oder 3 dabei sind, die die Führungsposition wollen. Um dahin zu kommen, brauchen wir eine neue Haltung. Wir brauchen die Haltung, wie kann es gehen? Damit wir in den Suchmodus schalten und mit unseren Scheinwerfern nach so könnte es gehen, Diamanten suchen und nicht mit dem Geht-nicht-Modus das Licht ausknipsen. Denn was gewinnen wir also, wenn wir Frauen besser in den Arbeitsmarkt integrieren? Wir würden eine enorme, stille Reserve aktivieren, motivierte, stresserprobte, loyale und bleibefreudige Fachkräfte. Wenn wir uns auf die Veränderungen einließen, die die Frauen an dieser Stelle einfordern, hätten wir effizientere und flexiblere Arbeitsstrukturen und damit zukunftsfähigere Systeme. Wenn also das nächste Mal ein Frauen wollen ja nicht auftauchen, bitte protestieren Sie. Fragen Sie nach. Worüber sprechen wir überhaupt? Was genau will diese eine Frau nicht? Prüfen Sie den Einzelfall. Was können wir also tun? Heute, morgen, übermorgen, wenn wir wieder an unsere Arbeitsplätze zurückkehren und Führungspositionen übernehmen? Welche Säulen der Frauenförderung stehen uns zur Verfügung? Stellen Sie Ihre eigenen Annahmen in Frage. Zeigen Sie Modelle, in denen es funktioniert. Lassen Sie uns darüber sprechen. Erzählen Sie einander, wie Sie es schaffen, Ihre Assistentinnen zu Oberärztinnen zu machen, weibliche Oberärztinnen in Arbeit zu halten und wie Ihr Weg zur Chefarztposition war. Neurologinnen-Netzwerk macht's vor. Im Juni 26 die Talkrunde Chefärztin live an der Uni Frankfurt. Das Mentoring-Programm, das dieses Jahr im Jahr 2025 in die zweite Runde gestartet ist. Es unterstützt Frauen, die vor der Herausforderung stehen, hochleistende Erwerbsarbeit mit einer sinnstiftenden Karriere zu verbinden. Und tatsächlich würde ich oder hätte ich an der Stelle nicht an der Stelle gestanden, wenn ich damals meine Oberarztstelle bekommen hätte. Denn nur diese Erfahrung hat mich dazu gebracht, mich für etwas Neues einzusetzen. Weil wir zeigen, dass es geht. Das ist der Slogan von Neurologinnen-Netzwerk. Und gemeinsam mit vielen engagierten Frauen mache ich mich heute stark für gerechtere Karrierechancen, damit wir alle Kräfte zur Verfügung stellen können, Patientinnen und Patienten angemessen zu versorgen. Denn ich habe jedenfalls ziemlich viele kennengelernt, die gesagt haben, eigentlich hätte ich schon gerne eine Führungsposition gewollt.
Cool, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Herzinhaltung ist ein Herzensprojekt von mir, um das ich seit 2 Jahren rumgeschlichen bin. Und ich freue mich umso mehr, dass es endlich umgesetzt wird. Hüpf doch auf meinen Newsletter. Dort teile ich regelmäßig Tipps und Gedanken. Den Link findest du in den Shownotes. Wenn du Lust hast, noch tiefer einzusteigen, ich begleite Ärztinnen und Forscherinnen in Coachings, Workshops und Keynotes für mehr Klarheit und Freiheit im Job. Schön, dass du hier bist. Wir hören uns bald wieder.